Wir sind die Ostmärker, die Österreicher. Meine Verehrung, Herr Baron, wir schicken's heim jetzt, die deutschen Landstreicher. Die Nibelungentreue ist ein verflixtes Erbe. Küss die Hand und's Herz, mein schönes Kind. Wir sind ein Bergvolk mit viel Hotelgewerbe. In unseren Alpen gibt's kein Sünd.
Diese Zeilen stammen von Erich Kästner. 1946 hat er sie für das Münchner Kabarett Die Schaubude geschrieben. Mein Name ist Peter Brohn. Gemeinsam mit Liane Locker und Eugen Viktor möchte ich Ihnen nun Geschichten mit Geschichte zum Wiederaufbau in Österreich präsentieren. Es ist die Zeit, als Bombenschäden die Stadtbilder prägen und Angehörige hoffen, dass ihre Verwandten aus der Kriegsgefangenschaft heimkehren. So auch die Angehörigen von Franz Fröschl aus Mitterkirchen, der im Februar 1945 in russische Kriegsgefangenschaft geraten ist. Vorher war er am Balkan zur Partisanenabwehr als Nachrichtensoldat eingesetzt. In Sibirien muss Fröschl vorwiegend Eisenbahnschienen verlegen. Es frieren ihm bei der Arbeit beide Hände ab. Ein mitgefangener österreichischer Lagerarzt rettet seine Hände mit heißen und kalten Wechselbädern vor der Amputation. Eine Heimkehr ist für Fröschl zu diesem Zeitpunkt kaum vorstellbar. Nach knapp 5 Jahren ist es aber soweit. Zu Silvester 1949 kommt er am Linzer Bahnhof an und wird gemeinsam mit anderen Heimkehrern vom damaligen Landeshauptmann Dr. Heinrich Gleisner empfangen.
Am elterlichen Hof in Mitterkirchen wurde für mich dann noch das Heimatland gespielt. Als ich die Stube betrat, sah ich das Totenbild meiner Mutter. Das war ein riesiger Schock für mich. Sie konnte also meine Heimkehr nicht mehr erleben. Ich zog mich von nun an einige Jahre zurück, ging kaum fort und half meinem Schwager am Hof. Oft denke ich noch heute an den Krieg und an Sibirien. Was ich da Schreckliches erlebte, wünsche ich nicht meinem ärgsten Feind.
Zurück in den Mai des Jahres 1945. Es ist Pfingsten. Die ganzen Feiertage hindurch regnet es wie Scheffeln. Das Gefangenenlager bei Remagen hat sich stellenweise zu einem verschmutzten See entwickelt. Rund 200.000 Gefangene kämpfen, durch Hunger und Kälte geschwächt, ums Überleben. Einer von ihnen ist Hermann Tschekal aus Gallneukirchen. In Wuppertal war er als Funker eingesetzt. Als im April 1945 die Stadt im Ruhrgebiet von amerikanischen Truppen kampflos erobert wird, kommt Tschekal ins Gefangenenlager Sinzig am Rhein. Tschekal erinnert sich.
Die Freude über den friedlichen Einmarsch der amerikanischen Truppen war groß. Das Sterben begann aber wieder, als sich die Gefangenenlager so schnell füllten, dass die Amerikaner beim besten Willen nicht imstande waren, die notwendige Verpflegung heranzuschaffen. Innerhalb kürzester Zeit hatten die Amerikaner im Ruhrgebiet, das von Hitler wegen der kriegswichtigen Industrieanlagen als Festung bezeichnet wurde, knapp 1 Million Soldaten kassiert. Geschlagen lagen sie nun entlang des Rheins unter freiem Himmel. Jener Hunger, den ich in der Kriegsgefangenschaft erleiden musste, hat mich für mein späteres Leben sehr geprägt. In unserer Wohlstandsgesellschaft können wir ja gar nicht wissen, was es bedeutet, Hunger zu leiden.
In den ersten Wochen müssen die deutschen Kriegsgefangenen lediglich mit je einem Esslöffel gemahlenen Kaffee, Weizenkörnern sowie einem Stück Keks auskommen. Deshalb bricht im Lager bald Panik aus, schildert Tschekal. Selbst Soldaten, die mit zahlreichen Tapferkeitsmedaillen ausgezeichnet waren, haben bitterlich zu weinen begonnen, da sie glaubten, man lasse sie absichtlich verhungern.
Viele starben auch an schweren Krankheiten, weil sie alles in sich hineinstopften, was sie fanden. Von gefrorenen Zuckerrüben bis Würmern, auch Blättern von den Bäumen oder Baumrinden. Hunger ist ein grauenhaftes, alles andere überwucherndes Gefühl. Jeder Gedanke dreht sich nur mehr um den leeren, schmerzenden Magen. Alte Freundschaften zerbrechen wegen ein paar Brotkrümel. Man musste schon eine Rossnatur sein oder viel Glück haben, um das alles unbeschadet zu überstehen.
Später wird Hermann Tschekal Journalist, heiratet und bekommt 2 Töchter. In seinen Kommentaren lobt er die humane Soforthilfe, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit neutrale Staaten wie Schweden, die Schweiz, Holland und Portugal setzen, indem sie Erholungsaufenthalte für untergewichtige Kinder ermöglichen. Dazu zählt Johanna Schuster aus Ungenach. Im Alter von 11 Jahren ist Johanna 1,36 Meter groß, wiegt aber nur 24 Kilogramm und hat ein äußerst schmales Gesicht. Sie darf daher im April 1947 nach Portugal reisen. Die Reise, organisiert von der Caritas, startet am Linzer Bahnhof. Treffpunkt ist der große Bahnhofssaal, wo sich die Kinder bald von ihren Eltern verabschieden müssen. Johanna Schuster erinnert sich.
Die Fahrt hat am Linzer Bahnhof begonnen. Die kleineren Kinder weinten bitterlich. Die Fahrt in Waggons mit Holzsitzen stoppte erstmals in Innsbruck, wo Onkel Franz wohnte. Ich wusste, dass er zum Bahnsteig kommen würde, um mir zuzuwinken. Deshalb habe ich mich gleich für einen Ausstieg aus dem Zug vorbereitet. Mir war sehr mulmig zumute und ich wollte die Reise am liebsten abbrechen. Wenn ich jetzt aussteige, wissen alle, dass ich Angst habe, habe ich mir gedacht und war auch zu stolz, mit jemandem über meine Zweifel zu sprechen.
Johanna schläft ein und wacht erst wieder auf, als der Zug Genua erreicht, wo die Schiffsreise beginnt. Der hohe Wellengang des Mittelmeers bereitet den Kindern große Probleme. Beinahe alle werden seekrank.
Unsere wenigen Betreuerinnen, die dazu auch noch sehr jung waren, schafften es kaum, alle Kinder, darunter auch viele Säuglinge, zu betreuen. Ich weiß noch, wie sie geweint und gejammert haben. Ich half dabei, die Kleinen zu trösten. Unter Deck waren der Schlafsaal mit den Stockbetten untergebracht, die nur aus dünnen Eisenstäben bestanden haben. Das war gefährlich. Es sind viele Kinder heruntergefallen und dann zu dritt oder zu viert im unteren Bett gelegen. Verletzt hat sich zum Glück niemand. Das hilflose Weinen und Jammern ist in jeder Nacht zu hören gewesen. Die kleinen Kinder wussten ja nicht, was mit ihnen geschehen würde. Hier hat sich meine Liebe zu kleinen Kindern intensiviert. Wenn ich sie gestreichelt habe, hat mir das selbst auch gut getan. Durch die Betreuung der kleinen Kinder war ich abgelenkt. Sie haben sich an mich geklammert und geweint. Ich war zwar dürr, sie belasteten mich aber nicht.
Doch schon bald wird die Reise wieder an Land fortgesetzt. Gefahren wird durch die Straße von Gibraltar. Schließlich kommen die Reisenden in Viseu an, wo die Kinder den einzelnen Familien zugeteilt werden. Die von großem Heimweh geplagte Johanna kommt in ein Mädcheninternat. In den Ferien nimmt sie dann eine Lehrerin des Internats zu ihrer Familie mit, wo sie bis zum Ende ihres Portugal-Aufenthalts bleiben kann. Von nun an wendet sich das Blatt und Johanna beginnt den Erholungsurlaub zu genießen.
Einige Mitglieder meiner neuen Pflegefamilie konnten gut Deutsch. Es wurden auch deutsche Zeitungen gelesen. Sie baten mich, ausschließlich in meiner Muttersprache zu sprechen, damit sie neue Ausdrücke hören könnten. Lieber hätte ich allerdings Portugiesisch gesprochen, um diese Sprache besser zu erlernen. Bald nahm mich die Familie in den Nobelbadeort Granja mit, 30 Kilometer von Porto entfernt, wo sie ein Ferienhaus besaß. Viele Leute aus Porto und Lissabon hatten in Granja Häuser. Ich war die Attraktion aus Österreich und lernte einige Familien kennen. Es war immer etwas los.
Ursprünglich ist der Aufenthalt für 6 Monate angesetzt. Die geplante Rückreise im November 1947 kann aber nicht angetreten werden, weil Tirol eingeschneit ist und es hier vermehrt zu Lawinenabgängen kommt. Johanna ist aber nicht traurig darüber. Sie hat sich in Portugal bestens eingelebt. Zudem kann sie hier den Grundstein für ihren späteren Beruf, Säuglingsschwester, legen. Neben jenen Staaten, die österreichischen Kindern helfen, sind es vor allem die USA, die den Aufbau des zerbombten Europas unterstützen. Als Wirtschaftshilfe wird für dieses Vorhaben 1948 der Marshallplan, benannt nach dem damaligen US-Staatssekretär George Marshall, eingeführt. Die wirtschaftliche Hilfe umfasst neben der Versorgung der Menschen die Instandsetzung der Betriebe und der Landwirtschaft. Gonna take a sentimental journey, gonna set my heart at ease, gonna make a sentimental journey to renew
to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting up at heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to run? Gonna take a sentimental journey, sentimental journey.
Die amerikanische Besatzungsmacht beeinflusst die österreichische Bevölkerung vor allem in den Bereichen Demokratisierung, Kultur und Medien. In den Kinos werden viele Filme gezeigt, die vordergründig den amerikanischen Lebensstil zum Inhalt haben. Dies beschleunigt auch den Zerfall Europas in zwei Hälften, also in Ost und in West. Repressionen bekommt auch der Schüler Eugen Victor zu spüren. Er schreibt folgendes Anti-Stalin-Gedicht und veröffentlicht es im Zuge einer Schulaufführung am Akademischen Gymnasium in Wien.
Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Der Josef ist's, das böse Kind. Ganz Russland ist ihm untertan. Er glaubt in seinem Größenwahn, dass man noch expandieren kann. Die Wahrheit stets wird umgepolt. Der Molotow, der macht uns allen nur noch zu. Der Ostblock, nein, genügt ihm nicht. Auf ganz Berlin ist er erpicht. Deshalb, ihr Deutschen, seht euch vor, nicht nur am Brandenburger Tor. Bald wird's vielleicht noch schlimmer sein, dann reicht der Kreml bis zum Rhein.
Daraufhin wird Eugen denunziert und kommt für 2 Tage in sowjetische Gefangenschaft.
Ja, es war sehr unangenehm. Meine Eltern sind in Ohnmacht gefallen und haben sich furchtbar geschämt, dass ihr Sohn sozusagen jetzt in Gefangenschaft ist. Aber ich habe diese 2 Tage, diese 48 Stunden ganz gut überstanden, denn es war da ein russischer Wächter, der junge Leute mochte und bekam eigentlich nicht nur Wasser und Brot, sondern auch hin und wieder was zugesteckt und naja. Aber trotzdem war ich froh, dass diese 48 Stunden gut überstanden waren und habe mir geschworen, nie wieder, solange wir noch eine Besatzungsmacht haben, weder über Engländer noch über Russen noch über Franzosen noch über Amerikaner mich je lustig zu machen.
Während es im Westen dank Marshallplan stetig bergauf geht, stagniert die Entwicklung im Osten. Bereits im Februar 1948 haben die Kommunisten in Prag die Macht übernommen und es wird klar, dass der sowjetische Ministerpräsident Josef Stalin ganz Osteuropa in seinen Kontrollbereich bringen möchte. Als Antwort darauf wird im Westen die NATO gegründet und danach die Teilung Deutschlands vollzogen. 1948 kommt es auch zur Errichtung des Eisernen Vorhangs. Lange läuft auch Österreich Gefahr, Teil des Ostblocks zu werden. Doch das Ringen der österreichischen Regierung um den Staatsvertrag kann im Mai 1955 erfolgreich abgeschlossen werden. Der Staatsvertrag und die darin festgelegte Neutralität schützt den Wertelhof in Gugelwald, Bezirk Korbach. Es ist das letzte Haus vor der Grenze zur Tschechoslowakei, nur bedingt. In Grenznähe müssen daher die Menschen besonders vorsichtig sein. Die Wertelhofbäuerin Aloysia Breitschopf erinnert sich.
Als ich einst auf den Wertelhof geheiratet habe, haben die Leute verwundert gefragt, ob ich wahnsinnig geworden wäre. Sie dachten, tschechische Grenzsoldaten könnten mich erschießen. Bis zu 15 Soldaten patrouillierten mehrmals täglich im Gänsemarsch entlang der Grenze und kontrollierten. Einmal haben ihnen meine drei Töchter zugewinkt. Es hat sich aber kein Tscheche getraut, zurückzuwinken.
Im Laufe der Zeit gewöhnt sich die Familie Breitschopf an ihre schwierige Lebenssituation. Der Wertelhof wird immer wieder auch als Fluchtziel in den Westen angesteuert.
Eines Morgens hat mein Mann in seinem VW-Bus einen DDR-Flüchtling gefunden. Er hat ihn dann zum Zollamt gebracht, wo dem Flüchtling geholfen werden konnte. Weniger Glück hatte ein tschechischer Flüchtling. Er ist bereits im Zwischenland gewesen, also in jenem Raum zwischen Grenze und eisernem Vorhang, als er von tschechischen Soldaten aufgespürt und erschossen worden ist. Ja, die Grenze hat sich in unser Gedächtnis eingebrannt. Über Jahrzehnte haben wir von unserem Wohnzimmer aus den Wachturm gesehen, der rund um die Uhr mit einem Soldaten besetzt gewesen ist, um uns zu beobachten. Bis heute gehen wir nicht über den Grenzbach. Der Respekt vor der Grenze ist einfach zu groß. In der Nähe unseres Hauses ist ein Apfelbaum gestanden, der sich allerdings bereits hinter der tschechischen Grenze befand und wunderschöne gelbe Äpfel getragen hat. Manchmal sind wir in den Grenzbach hineingestiegen und haben überlegt, ob wir uns nicht doch über die Grenze wagen sollten, um Äpfel zu holen, trauten uns aber nicht. Wir wussten ja nicht, ob uns ein tschechischer Soldat beobachtet. Als dann die Grenze offen war, konnten wir mit den Soldaten Kontakt aufnehmen. Sie meinten, dass der Kommunismus eine schlechte Regierungsform gewesen wäre und erklärten, dass sie mit den Österreichern keinen Kontakt aufnehmen durften, da diese in der Tschechoslowakei als große Kapitalisten gegolten haben. Es hat der eine Soldat auf den anderen aufgepasst.
Während sich im Westen die Wirtschaft erholt und sich die Demokratie etabliert, lehnen sich in Osteuropa Bürger gegen ihre Regierungen auf. Die sogenannten Volkserhebungen werden jedoch mit Gewalt niedergeschlagen und jeder demokratische Prozess im Keim erstickt. 1956 kommt es in Ungarn zum Aufstand. Die Republik Österreich hilft. Zahlreiche Flüchtlinge werden versorgt. In Linz trifft der damalige Schüler Franz Ziegelböck auf gleichaltrige Ungarn.
Damals war ich mit meinen Kollegen im Speisesaal des bischöflichen Knabenseminars am Freienberg. Die Stimmung war bereits sehr weihnachtlich. Nicht zuletzt, weil der Nikolaus ein kleines Jausensackerl gebracht hat. Kekse waren darin zu finden, ebenso Schokolade und Orangen, eine Seltenheit in jenen Jahren.
Einige jugendliche Flüchtlinge erreichen am Nikolaustag den Linzer Freienberg. Im Jägermeierhof, neben dem Knabenseminar, bekommen sie ein Quartier. Flüchtlinge aus Ungarn sind da, ist die Kunde bald im Speisesaal zu hören. Spontan beschließen Ziegelböck und seine Kameraden, mit den Nikolaussäckchen in den Jägermeierhof zu gehen, um sie den geflüchteten Buben zu überreichen. Hier haben die Jugendlichen zumindest ein warmes Zimmer, was im kalten Winter von 1956 viel bedeutet hat, und natürlich Verpflegung. Das Treffen wird für alle Beteiligten zu einem einmaligen Erlebnis.
Die Ungarn hatten eine so große Freude, dass sie uns umarmten. Wir haben uns zugenickt, gemeinsam gelacht und uns auf die Schulter geklopft. Ich kann mich bis heute an die Gesichter der Flüchtlinge erinnern. Sie haben sich sehr gefreut und ihre Augen strahlten, als wir die Päckchen überreichten. Das hat uns innerlich befriedigt. Einen weiteren Kontakt mit den Ungarn aufzubauen war aufgrund der Sprachbarriere nicht möglich. Denn wir konnten kein Ungarisch und die Ungarn kein Deutsch. Not verbindet. Als Wirtssohn habe ich keinen Hunger verspürt. Damals war es so, dass man gerne geholfen hat, weil die Not groß war. Hilfe anzubieten war also eine Selbstverständlichkeit.
In der unmittelbaren Nachkriegszeit sei der Zusammenhalt lebensnotwendig gewesen, auch am Land, erklärt Franz Ziegelböck. So mancher Schulkollege sei in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, weil der Vater im Krieg geblieben ist oder die Familie von der Stadt aufs Land flüchten musste.
Ich bin in der Hauptschule in Forchdorf neben einem Flüchtlingskind gesessen, der hat für einige Scheiben Brot Wertgegenstände wie Uhren gegeben. Eine Semmel oder ein Salzstangerl waren damals eine Sensation. Später ist er dann Atomphysiker geworden.
Spätestens in den 1960er Jahren können sich in Österreich die meisten Menschen einen gewissen Luxus leisten. Die friedvolle Zeit wird genossen. Wer kann, gönnt sich einen Fernsehapparat, ein Auto und natürlich eine Urlaubsreise. Je mehr Jahre vergehen, umso mehr geraten die schrecklichen Kriegsereignisse in den Hintergrund. Der Wiederaufbau und die damit verbundene Verbesserung des Lebensstandards schaffen Zufriedenheit und Zuversicht. 1969 dann die Mondlandung, eine Sensation, die dank mehrstündiger Live-Übertragung zum Straßenfeger wird. Viele kaufen sich extra für dieses Jahrhunderterlebnis ein TV- oder Radiogerät. Dass mit Wernher von Braun, ein ehemaliger Nationalsozialist der NASA, den Flug zum Mond ermöglicht, ist kaum ein Thema. Auch Österreichs Anteil an der Nazi-Diktatur und am Holocaust wird in den Wirtschaftswunderjahren verdrängt. Während die Errichtung von Kriegerdenkmälern stets eine Selbstverständlichkeit ist, steht die Einweihung so mancher KZ-Gedächtnisstätten in der Kritik, wie sich Dr. Paul Le Coeur in seinen zahlreichen Publikationen erinnert. So hat sich auch der ehemalige Häftling des KZ Schlier für eine Gedenkstätte in Redl-Zipf eingesetzt und ist anfangs keineswegs auf Verständnis gestoßen. 1985 ist es aber trotz Widerständen dennoch zur Einweihung gekommen. Dr. Paul Le Coeur ist 2016 verstorben. Ebenso wie der französische Arzt setzt sich auch Stanislaw Zalewski gegen das Vergessen ein. Noch immer kommt der Pole regelmäßig nach Oberösterreich, um an KZ-Befreiungsfeiern teilzunehmen. Zalewski wird nicht müde zu betonen.
Um Frieden zu erhalten, ist es aber auch wichtig, Völkerverständigung zu leben. Die historische Aufarbeitung und die Gabe, verzeihen zu können, sind der Schlüssel dazu.
Alle heute vorgestellten Zeitzeugen haben ihre Erlebnisse aus dem Dritten Reich immer wieder erzählt und aufgeschrieben, damit die Mahnung "Nie wieder Krieg" nicht zur leeren Floskel verkommt.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.